In der Sommerzeit haben wir keine feste Reihe. Das heisst, jeder darf wählen, kann wählen, was ihm am Herzen liegt. Und mir liegt Geduld am Herzen oder die Herausforderung von dem Thema. Auch jetzt in der ganzen Erkrankung von Barbara. Geduld, Ausdauer, dranbleiben. Von dort her also das Thema und der Titel Geduld, aber bitte schnell. Ist auch eine Bitte eigentlich da drin. Aber man wird eigentlich, wenn man jetzt spürt, da ist die Ausdauer und die Geduld fehlt uns, dann wird man sie sofort. Richtig ist, dass Geduld eigentlich nicht aus uns herauskommt, sondern eine der Früchte vom Heiligen Geist ist. Und nicht richtig ist, dass Gott das einfach so uns ganz schnell gibt. Was er uns gibt, ist Trainingseinheiten von Geduld. Und die sind zwischendrin ein bisschen harte Trainingseinheiten. Wir werden dann das an zwei Beispieltexten sehen. Ist ja gleich, denke ich, immer wieder für mich ins Bild so, der Hometrainer, den ich habe, trainieren tue ich nicht einfach nur, wenn ich draufstehe und ein bisschen pedale und ein bisschen laufe drauf, sondern da muss ja dann Widerstandskraft, die kann man dann einstellen, oder? So ganz ohne Widerstandskraft ist eigentlich noch ein bisschen bewegen, ohne trainieren. Es braucht ein bisschen Kraft. Eine Kraft, die man muss dagegen stemmen muss. Geduld. Schauen wir zuerst einmal dort, wo wir vielleicht am ehesten spüren, da ist Geduld, Ungeduld in uns inne. Ich denke, das ist das Warten. Das ist Unpünktlichkeit. Also man wartet, bis alle an der Sitzung sind oder wenn wir irgendwo mit einem Gar unterwegs sind. Man wartet, bis auch der Letzte im Gar sich eingefunden hat. Man wartet, oder ich spüre das ab und zu mal, Ungeduld für einen Gesprächstermin, wo dann der andere nicht kommt und ich denke, hat er es am Schluss vergessen. Und dann habe ich angefangen, eigentlich, was macht mich jetzt so ungeduldig? Was ist der Antrieb von der Ungeduld? Ist es echt, und das sind ganz wichtige Fragen, ist es echt, dass ich wartende Zeit, einfach ich bin so da, als verlorene Zeit anschaue? Und könnte ich sie vielleicht nicht auch einfach, hey, jetzt gerade vor einem Seelsorgegespräch, ich kann jetzt einfach noch mal mich entspannen. Und Gott bitte, dass er es leitet. Oder ist vielleicht auch der Antrieb, es muss nach meinem Zeitplan sein. Und wenn ich muss warten und jemand unpünktlich ist, dann geht der Zeitplan zu Unteropsi. Also gespürt, Geduld und Ungeduld wirft auch noch Fragestellungen auf im Hintergrund oder im Untergrund von unserem Herz. Und dem werden wir jetzt in zwei Beispielen nachgehen. Das negative Beispiel ist der Saul. Das positive Beispiel dann als zweites ist der Hiob. Und das dritte Beispiel, man will sagen, ist das Abendmahl, wo wir dann uns einen Vers über Gottes Geduld noch hören. Also erstens, damit der Geduldsfaden nicht reißt wie bei Saul. Es geht um 1. Samuel 13, einmal die Vers 8 bis 14. Im Saul ist der Geduldsfaden gerissen. Wir sind da mitten in einer Situation, in dem Saul ist ja König über Israel, der erste König. Israel gerade in einer etwas schlechten Phase, der Saul nicht gerade in der Hochform, kann man sagen, ist im Reich rein. Die Philister waren eigentlich so die Besatzungsmacht, haben die Israeliten besiegt und von dort her haben sie geschaut, dass die Israeliten keine Eisenmehl, also Metallmehl überkommen, sich so keine Schwerter können, oder Schild oder was immer auch, sie können sich keine Waffen bauen. Das war die Situation. Dann hat Jonathan die Philister ein bisschen provoziert. Der Jonathan und der Saul waren die einzigen, die Metallwaffen hatten. Er hatte so einen Vogt, oder? So einen Landvogt, wie die Schweiz ja auch mal hatte, oder? Einfach schlichtweg umgebracht. Das hat natürlich dann den Racheakt hervorgerufen von den Philister. Und die sind da aufgezogen. Die Leute, das ist in Vers 11 und 12, oder? Die Leute begannen auseinanderzulaufen und es ist immer heikler geworden. Philister in Überzahl natürlich und viel besser bewaffnet oder überhaupt bewaffnet. Die sind immer näher gerückt. Und jetzt ist da der Saul und die wird eigentlich immer mehr in Angst, in die Enge hineintrieben. Der Druck nimmt zu. Wie kommt das noch raus? Da ist doch eigentlich Niederlage programmiert. Und Samuel hat gesagt, wartet noch eine Woche, dann komme ich und dann tun wir opfern und dann wird Gott schauen wegen dem Kampf, oder? Aber der Samuel kommt nicht. Jetzt sind 7 Tage vergangen und der Samuel kommt nicht. Also, und dann hat er halt selber geopfert, oder? Das dann noch ein bisschen später. Aber das ist die Ausgangslage. Die Ausgangslage kommt Gott nicht zu spät. Und das ist die Ausgangslage auch von unserer Ungeduld oft. Und von unserer Eigenmächtigkeit, wie es dann der Saul macht, oder? Kommt Gott vielleicht spät? Oder, ich meine, man könnte auch die Frage stellen, wer ist überhaupt schuld? Also schließlich ist Samuel unpünktlich gekommen. Ist er nicht am Morgen vom 7. Tag gekommen, oder? Irgendwann später, wir wissen es nicht genau, aber er ist spät gekommen. Ist nicht der Samuel schuld? Also, wir spüren das schon mal, Ungeduld dort, wo wir Angst haben, Gott kommt spät. Und wo es eigentlich um Glauben ging, wo der Saul eben nicht hat. Gehen wir noch ein paar Vers wieder zurück jetzt da, also Vers 7 und 8 ist die Beschreibung. Das, was wir vorher gesehen haben in diesen Vers, ist das, was der Saul als Ausrede Samuel sagt. Weißt, die Feinde sind näher gekommen, das war mal sein Problem gewesen, und du bist spät gekommen. Und weil er eben spät gekommen ist, Vers 7 und 8 dann, oder? Da in Gilgal und die Leute haben einfach den Mut verloren. Sie verloren allen Mut. Und gewisse haben nicht nur den Mut verloren, sondern denken, ich gehe lieber heim. Sie flüchten. Ungeduld kann auch heissen, ich bleibe gar nicht mehr dran. Ich gehe heim. Ich höre auf. Natürlich, der Saul, eben weil er selber auch keinen Mut hatte und auch selber keinen Glaubensmut hatte, hat er dem eigentlich nichts entgegenhalten, oder? Hat er selber den Mut verloren und hat jetzt einfach gemerkt, als schwacher Leiter, mir laufen alle Leute davon, was mache ich jetzt? Und der Feind in der Nähe, seine Krieger, die er noch hatte, laufen davon. Aber indem dass man davonläuft aus einer Situation, hat man die Situation nicht gelöst. Der Feind ist ja noch immer da. Und wenn jetzt sich alle in nichts auflösen, sind ja all die Dörfer, die werden einfach von den Philister überrannt. Aber so sagt die Ungeduld, ich habe langsam genug. Ungeduld beim Saul heisst, ich bleibe nicht dran. Geduld lernen wir aus der Geschichte vom Saul. Geduld heisst dranbleiben. Geduld heisst nicht einfach, ich warte und mache nichts, sondern ich bleibe dran. Geduld im Gebet heisst, ich bleibe dran im Gebet. Und denke nicht plötzlich, es bringt sowieso nichts. Geduld in der Gemeinsarbeit heisst, ich bleibe dran. In den Höhen, in den Tälern drinnen. Geduld im Evangelisieren heisst, ich bleibe dran. Auch wenn jetzt der Nachbar sich zum fünften Mal nicht einladen lässt und es kein religiöses Gespräch gibt. Oder in Beziehungen, sei das in Ehe drinnen, irgendwo drinnen, in schwierigen Beziehungen, ich bleibe dran. Das ist Geduld. Aber das würde jetzt auch bedingen, dass man einen Antrieb hat hinter dem, hinter dieser Geduld. Nämlich, dass Gott dran ist. Und dass Gott schon noch handelt. Aber das Vertrauen hat Saul gefehlt. Und darum haben wir da auf der nächsten Folie, er fängt an, eigenmächtig zu handeln. Er opfert selber. Das ist natürlich in einem König von der Bibel her nicht erlaubt gewesen. Er hat sozusagen eine Gewaltentrennung gegeben, ganz klare Kompetenzen. Der Priester darf opfern, der König darf nicht opfern. Jetzt gleich so ein bisschen das Komische, aber das Opfer war ihm ja gleich wichtig gewesen. Er hat nicht einfach gesagt, okay, der Samuel kommt nicht, dann lassen wir das sowieso sein, das mit dem Gott, oder? Es war ihm eigentlich gleich wichtig gewesen. Er war sehr eigenmächtig, wo man einfach keine Geduld hat, nicht dranbleiben bei Gott. Dann müssen wir es ja selber machen und selber Lösungen suchen. Und die sind vielleicht auch religiös gefärbt. Nicht einfach atheistisch. Wir geben ihm noch ein frommes Mäntel für eigene Entscheidungen, wo wir nicht mehr auf Gott warten wollen, sei das in der Partnerwahl, sei das in Anschaffungen drin, in Plänen drin. Das ist einfach ganz unterschiedlich. Aber Ungeduld führt zu Eigenmächtigkeit. Und darin spüren wir noch irgendwie, wie der Deal, oder? Also, wenn ich opfere, hilft mir Gott. Am Schluss ist ja eben dann der Samuel gekommen. Im Vers 13 und 14 kommt dann der Saul eine Rüge über und sagt dann der Samuel, du hast die Chance verpasst, zum ewig König zu sein. Es kommt ein anderer. Das ist der David, das wissen wir. Und der ist ein Mann nach meinem Herz. Könnte ich dann noch einen Schluck Wasser haben, wenn man jemanden organisieren könnte? Ich merke, es ist da ein bisschen heiß. Okay, super. Ja, lass es dort schlafen. Gut. David, ein Mann nach Gottes Herz, der Vertrauen hat. Weil, also nur schon wenn wir die Geschichte jetzt vom Saul weiter lesen, dann im Kapitel 14, einfach so ganz kurz, es ist nie eigentlich zur Schlacht gekommen, sondern so der Schrecken Gottes ist über die Philister, die aufgestellte Armee gekommen und sie haben gegeneinander gekämpft. Oh, nochmal da rein ist es gut. Merke, dass der Kreislauf. Man spürt, das Vertrauen hat sich gelohnt. Es ist eine grosse Niederlage geworden von den Philistern, ohne dass eigentlich die Israeliten gross gekämpft haben. Gott hat eingegriffen, Gott hat geholfen. Aber der Saul hat eigenmächtig gehandelt, hat sich versündigt. Und von dort her ist das Von dort her hat er seinen Thron verspielt. Gott kann solche Menschen brauchen, die ihm vertrauen. Man braucht also hinter dem Dranbleiben, heisst das Dranbleiben im Vertrauen. Also, jetzt, das eine war, das negative Beispiel, das wir auch daraus lernen können, ist beim Saul. Geduld heisst dranbleiben, warten und rechnen, dass Gott handelt. Also der Antrieb jetzt in diesem Beispiel zum Dranbleiben ist Vertrauen, Glauben. Das zweite Beispiel ist jetzt... Gut, super, danke. Oh, fein. Also, da ist die Stelle aus Jakobus 5, Vers 11. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Also Standhaftigkeit, eine Übersetzung von dem Wort für Geduld. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Der Hiob. Seine Geduld wird da übersetzt mit Standhaftigkeit. Und das Wort gefällt mir so. Es heisst, ich weiss, wo ich stehe. Ich mache mir bewusst, wo ich stehe. Beim Hiob wissen wir natürlich, da sind diverseste Hiobsbotschaften gekommen, da sind verschiedenste Nöte und Schwierigkeiten gekommen. Und er hat sich überlegen oder wieder neu überlegen, wo stehe ich. Hebt den Standort, wo ich kann, hebt den Boden unter den Füßen. Will ich dort stehen bleiben? Und wenn das stimmt, dass das ein fester Boden ist, ein gutes Fundament, ich bleibe dort stehen, was immer dort passiert. Also Geduld heisst, ich überprüfe, habe ich den richtigen Standort, habe ich Halt in meinem Leben? Und dann bleibe ich eisern da stehen. Also schon übertreibt natürlich, wenn ich weiss, Jesus ist das Fundament, er ist der Fels und das ist kein brüchiger Boden, dann in allen Schwierigkeiten, ich bleibe da stehen. Das Wort, das Griechische für Geduld, ist ein ganz interessantes Wort. Es hat zwei Silben, zwei Teile. Der eine Teil heisst bleiben und der andere Teil ist hypo, also die Vorsilbe, darunter. Darunter bleiben. Also das ist etwas drüber. Drüber ist Gott beim Hiob. Er ist nicht einfach so ein bisschen, okay, also das Schicksal oder die Banditen da oder das Erdbeben oder die Krankheit, die mich getroffen haben, sondern da ist Gottes Hand drüber. Er nimmt es aus Gottes Hand entgegen. Aber er bleibt drunter. Er sagt Gott, wenn das dein Weg ist, wenn das dein Plan ist, dann gang ich da durch. Dann bleibe ich da drunter. Dann muss das ein Plan sein, dann muss das einen Sinn haben. Natürlich heisst das nicht, dass man dann nicht mehr betet, dass man gesund werden darf, dass diese und jene Schwierigkeit sich auflöst. Ist ja ganz interessant, oder? Also, Jakobus 5 ist die Stelle, Vers 11. Ein paar Vers nachher ist dann die Stelle von der Krankensalbung. Die Ältesten zu sich rufen, Salbe mit Öl, dass man gesund wird. Das ist wieder die Spannung drin. dass Gott kann heilen kann, aber er kann einfach auch die Schwierigkeiten sein lassen. Und dann braucht es das Drunterbleiben, die Standhaftigkeit. Gehen wir dieser Standhaftigkeit also noch ein bisschen nach, bei dem Hiob. Die Standhaftigkeit ist gelebter Glaube und gelebte Liebe. Das Buch Hiob fängt an im Vers 1 und stellt uns den Hiob vor. Er war ein Mann, den Gott ernst genommen hat. Ja, Gott war etwas. Er hat ihn respektiert. Er hat ihn respektiert in seinem Leben drin. Und aus dem ist natürlich dann auch seine gelebte Liebe gekommen. Nicht nur gelebter Glaube, dass er seine Gebote befolgt hat, sondern gelebte Liebe. Natürlich ein Vers, der mich besonders anspricht, oder? Er hat Blinden und Lahmen geholfen. Das war sein Standort, bevor alles losgegangen ist. Und das merkt er also jetzt: Mein Standort, der stimmt. Der stimmt jetzt. Also ich habe den richtigen Standort. Ich suche nach Gott. Ich strecke mich aus nach Gott. Gott ist mein Fels, mein Fundament. Dann kommt Prüfung. Und dann kommt so das Hin und Entschuldigung, da bin ich jetzt schon ein bisschen zu weit. Also es kommt die Prüfung. Und was ist die Prüfung eigentlich? Wir sind jetzt da im Kapitel 1 wieder, Vers 9 bis 11. Da ist Gott und da kommt der Teufel und sagt eine ganz interessante, zeigt eine ganz interessante Fragestellung auf, die sich durch das ganze Buch durchzieht und wo sich weiterzieht in unser Leben, dann, wenn es uns nicht gut geht. Der Teufel ist ein guter Gotteskenner. Er sagt, du, Gott, du hast dem Hiob Schutz gegeben, du hast dem Hiob Erfolg gegeben in seiner Arbeit, du hast ihn gesegnet. Also Satan, der Widersacher von Gott, akzeptiert, dass Gott segnet. Er anerkennt den Segen, den Reichtum. Das ist ein Segen. Er kennt aber auch die Menschen. Und sagt, du, also weißt du, so ganz menschlich ist, dass die Leute ja nur an dich, Gott, glauben, dass es ihnen gut geht. Glauben, so rechtschaffen leben, das muss sich lohnen. Keiner glaubt an dich, keiner ist religiös, wenn es sich nicht lohnt. Das kannst du voll vergessen, Gott. Weißt du, ich meine, das wäre jetzt auch eine Dummheit, oder? Wenn Menschen jetzt wirklich an dich würden glauben und so, und es bringt ihnen nichts. Das muss ich in Zahlen, das muss ich materiell, das muss ich irdisch, das muss ich in Wohlstand, in Gesundheit auszahlen. Und wenn nicht, hey, naja, so dumm sind die Menschen doch nicht. Und Gott sagt, nein, du. Ich vertraue, dass es Menschen gibt, die sind jetzt einfach in meiner Nachfolge, weil sie mich gern haben. Aus lauter Liebe. Und wenn es auch einmal drunter und drüber geht, oder? Also, die sind jetzt einfach bei mir aus lauter Liebe. Und das ist ja dann auch das, was beim Hiob verhebt. Er sagt nicht, jetzt habe ich das alles verloren, oder? Also der Gott, der bringt mir nichts. Das lohnt sich gar nicht, auf den Gott zu hören. Dann habe ich ja nicht mehr so gutes Leben. Lassen wir das. Nein, der Hiob bleibt bei ihm aus Liebe zu Gott. Und das ist die Prüfungsfrage in all diesen Schwierigkeiten, die uns auch treffen. Hey, noch eine recht tiefe Frage. Hast du Gott gern? Wo Jesus den Petrus fragt nach der Verleugnung, oder? Hast du mich lieb? Okay, also beim Hiob lernen wir jetzt, also die Ausgangs- oder die Antriebskraft jetzt von seinem Drunterbleiben unter all den Schwierigkeiten, die ihn treffen, ist die Liebe zu Gott. Aber es ist umkämpft. Jetzt kommen wir auf die Folie, die ich vorher gemeint habe. Ich komme schon. Also er nimmt das eigentlich an. Gott sagt das zu seiner Frau, oder die sagt eben, jetzt so, komm, das bringt er alles nichts. Das ist so ein bisschen nach dem Motto von Satan, also der Teufel hat, sonst hat er ja auch noch recht. Oder die Frau, müsste man sagen, Hiob, seine Frau gibt dem Satan recht, leider. Verflucht das Ganze und stirbt. Und dann sagt er, nein, also wir nehmen Gutes, dann nehmen wir doch ein Schwieriges aus Gottes Hand. Die Hand steht ja drüber und ich stehe drunter. Aber nachher geht es ja in dem Buch noch recht heftig weiter. Die ganze Auseinandersetzung. Das war ja dann nicht einfach nur eine Krankheit, die einfach so geblieben ist. Die einfach so weggegangen ist, das meine ich so in einer Woche so durch. Da hockt der Hiob mit einer Scherbe in der Hand am Boden und kratzt sich, weil es ihn überall so beißt. Ja, auf Knochen abgemagert. Und man müsste eigentlich sagen, die Scherbe, die er in der Hand hat, ist Sinnbild für sein ganzes Leben. Das ist alles in Brüche gegangen. Sein Besitz ist in Brüche gegangen, seine Kinder sind ums Leben gekommen, seine Gesundheit ist in Brüche gegangen. Das ist und alles so geblieben. Und er sagt Gott, hey, ich werde sterben. Er sagt Gott, ich mag ihn einfach nicht mehr. Ich habe genug von dem Leben. Also ziemlich noch ungefiltert geht er mit Gott um. Und in dieser ganzen Entwicklung drin, von dem Hin und Her mit dem Freund vom Hiob und dem Hiob, der entgegnet, spüren wir, mit der Zeit redet er gar nicht mehr mit seinen Freunden. Die reden zwar noch mit ihm, aber die sind leidige Tröster, er redet nur noch mit Gott. Also man spürt das Hin und Her schon bei dieser Standhaftigkeit. Ich habe zwar Gott gern, aber hat er mich gern? Wo ist seine Gerechtigkeit? Man spürt das hin und her, aber seine Geduld, die der Jakobus lobt, ist das standhaft bleiben auf dem Fundament der Liebe. Und dann natürlich der Schluss von dem Buch. Kapitel 42, also ihr spürt, Hiob ist noch langes Buch. Die Geschichte ist eigentlich im Kapitel 2 fertig, oder? Also dann ist nur noch die Auseinandersetzung mit seinen Freunden und mit Gott. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Gott hat ihm einfach nur noch Fragen gestellt. Wo bist du bei der Schöpfung da? Wo bist du da gewesen? Kommst du da draus? Und er merkt, hey, ich will das begreifen. Ja, ich will das begreifen. Wieso hat das Gott zugelassen? Wieso ist so ein Plan über mein Leben? Wieso? Aber er merkt, das kann ich nicht begreifen. Und das ist die Antwort. Die Antwort, die er von Gott überkommt, ist, hey, du kommst nicht wieder auf den richtigen Standpunkt, indem du alles begreifst. Indem du debattierst und Bücher liest, wieso das Gott einmal heilt und das andere Mal nicht heilt, da kommst du nicht raus. Da musst du einfach demütig sagen, ich weiß es nicht. Und so sagt er dann die grosse Aussage, oder? Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Die grosse Wende, der grosse Trost ist nicht eine intellektuelle Erklärung, wieso und warum, sondern einfach Begegnung mit Gott. Und das Wunder geschieht. Das kannst du intellektuell nicht einfach jetzt so definieren. Was ist denn jetzt genau passiert und was hat er jetzt mehr von Gott kennengelernt? Aber es ist ihm einfach begegnet. Also wenn wir jetzt das zusammenfassen, Geduld. Beim Saul haben wir gelernt, es ist ein Dranbleiben. Wenn jetzt das so positiv seine Geschichte sich entwickelt hat, hat der Saul zwar gemerkt, oh, das wird heiss, das könnte ja zu spät sein. Und er hat gleich gewartet und der Samuel wäre gekommen und hat die Opfer gemacht und dann wäre eben der Gottesschrecken gekommen über die Philister. Und der Saul hat gemerkt, hey, das Vertrauen, zu warten und nicht selber eigenmächtig einzugreifen, das hat es gebracht. Dranbleiben, beim Glauben, beim Vertrauen. Und beim Hiob haben wir gelernt, er hat den richtigen Standort gehabt. Glauben mit gelebter Liebe und ist dann in die Wette hineingekommen, oder? In die Probe hinein. Hat er Gott immer noch gern, wenn es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, irdisch. Er ist in die Kämpfe hineingekommen und am Schluss in die grosse Erlösung, in dieser Begegnung drin. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Amen.